Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller, Finanzjournalist und immer noch der Papa von Charlene.
Genau, und damit herzlich willkommen zu unserer 100. Ausgabe von Papa, erklär mal Börse. Ich hole die virtuelle Sektflasche raus. Plopp. Und ja, diese Folge wollen wir ein bisschen feiern mit euch. Dafür haben wir uns einen Gast in die Runde eingeladen, den Jens Bernecker. Jens, vielleicht kannst du auch noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen.
Ja, hallo. Jens Bernecker hier. Ich bin unabhängiger Kapitalmarktexperte und Börsenbriefschreiber seit, ich habe es neulich mal zusammengezählt, ich glaube, es sind jetzt tatsächlich 36 Jahre.
Oh Gott.
Und freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf.
Wir freuen uns auch, dass du mit dabei bist heute und von daher heute eine kleine Dreierkonstellation hier in der Runde. Und die erste Frage geht als allererstes auch an Jens direkt. Und zwar, ja, die Märkte sind ja dieses Jahr relativ schlecht gestartet. Du berichtest darüber ja auch regelmäßig auf unserem Börse Global YouTube-Kanal. Aber vielleicht kannst du für unsere Zuhörer hier auch mal so ein bisschen erklären, sind das jetzt die Vorzeichen für den restlichen Jahresverlauf oder besteht noch Hoffnung auf Besserung?
Also eigentlich hätte ich mir einen schöneren Start des Jahres gar nicht wünschen können. Denn nach der langen Erholungsphase, die wir seit dem Corona-Crash März 2020 hatten, sind die Börsen ja fast kontinuierlich nur gestiegen. Und es hat ja überall schon den Unterton gehabt, wie lange denn dieser Bullenmarkt, diese Rallye tatsächlich andauern kann. Und alle haben nach einer Korrektur geschrien, aber sie ist eigentlich nie richtig gekommen. Es gab zwischendurch immer wieder mal Pausen. Aber wenn man sich das Bild anschaut von März 2020 bis heute und sich auch die Einzelwerte anschaut, dann ist das Bild schon relativ geradlinig. Und insofern freue ich mich eigentlich darüber, dass wir jetzt mal eine ordentliche Korrektur bekommen haben, gerade in den Sektoren, die eben sehr rasant gestiegen waren, also den Technologiesektor im Insbesondere. Und natürlich ist das jetzt kein Wendepunkt und natürlich ist das jetzt keine Situation, wo wir uns Sorgen machen müssen, dass der grundsätzliche, der säkuläre Trend jetzt in irgendeiner Form gestört ist oder vielleicht auch wir die Anfänge eines Bärenmarktes sehen. Man liest das ja gerne hier und da mal in den Zeitungen und natürlich gibt es da die wildesten Spekulationen. Aber da bin ich an der Stelle ganz beruhigt. Wenn man lang genug dabei ist im Börsengeschehen, dann weiß man, dass plötzliche Korrekturen, so wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben, eigentlich immer auf einfache Ereignisse zurückzuführen sind. In diesem Fall eben das veränderte Zinsumfeld beziehungsweise die Ankündigung der Zentralbanken, an der Zinsschraube zu drehen oder auch an ihren Anleihekäufen ein bisschen die Stellschrauben zu drehen. Und das sind eben Anpassungsprozesse. Wenn die Börse so etwas bekommt, dann muss man sich das ein bisschen vorstellen, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt wie der Junkie, der jetzt nicht mehr regelmäßig seinen Stoff bekommt, sage ich mal. Und so war es mit den Kapitalmärkten. Die haben ihre Liquidität bekommen und nun ändert sich das Bild ein bisschen. Und was wir dann sehen, sind eben Anpassungsprozesse in den Bewertungen und dann kommt es eben zu diesen Korrekturen. Und Korrekturen sind immer super. Korrekturen sind klasse. Weil es ist immer so,
dass Chance zum Nachkaufen, ne?
Absolut, absolut. Also das ist eben das, was gerne mal missverstanden wird. Eine Korrektur ist eben nicht zu verwechseln mit einem Crash. Ja, und es auch hat gar nichts mit Trendwenden zu tun. Es ist eben eine Adjustierung, die letztendlich nichts anderes ist als eine Chance. Es wird natürlich ein bisschen sondiert auf der Einzelwerteebene. Das heißt, jene Unternehmen, die bisher noch kein Geld verdient haben und immer noch sehr viel Geld verbrennen, also viele kleinere Unternehmen im Technologiebereich zum Beispiel, die müssen natürlich jetzt erstmal besonders beobachtet werden, gar keine Frage. Die großen Konzerne, die nach wie vor Geld verdienen und auch beeindruckende Ergebnisse zeigen, wir haben ja gerade die Quartalsberichtssaison für das vierte Quartal 2020 hinter uns, da sieht man, dass die Welt natürlich unverändert in Ordnung ist. Und das gilt selbst für solche Beispiele wie Facebook, ist ja ordentlich abgestraft worden, weil die Ergebnisse für das vierte Quartal etwas enttäuschend gewesen sind, aber dann gleich so einen heftigen Kursabschlag. Also das ist gar keine Frage, dass das natürlich dann hier auch wieder eine Kaufchance darstellt. Man muss zwar nicht sofort immer zugreifen, da ist jetzt keine Eile geboten. Deswegen haben wir noch ein paar Tage oder ein paar Wochen Zeit, um uns das ganze Bild anzuschauen. Aber für den Jahresbeginn und damit die Frage zu beantworten, ist das natürlich super, weil ich kann jetzt auf einer ermäßigten Kursbasis das Jahr sozusagen neu beginnen. Und damit setze ich die Saat für das, was im Laufe des Jahres noch kommen wird. Und da bin ich, wie gesagt, sehr zuversichtlich, denn wir befinden uns immer noch in der Erholungsphase nach der Corona-Krise. Und erst jetzt sehen wir ja, dass wir auf breiter Front in vielen Ländern Lockerungen haben. Und das wird sich natürlich dann auch in der Wirtschaft spiegeln. Das heißt, die Normalisierungsprozesse, die werden uns das gesamte Jahr über begleiten. Und die Börse, das wissen wir ja, ist ja ein Antizipationsmechanismus. Das heißt, sie nimmt die Zukunft vorweg. Und damit wird sie voraussichtlich auch im Februar oder März dann auch beginnen. Und das ist dann natürlich sehr schön. Also rate ich natürlich allen Anlegern, sich von der Volatilität und den Schlagzeilen hier in den Medien nicht zu sehr verblüffen zu lassen, sondern darauf zu achten, dass die zugrunde liegenden Stories der Unternehmen intakt sind, dass die Zahlen in Ordnung sind, dass die Ausblicke des Managements auch weiterhin positiv bleiben. Da muss man sich also durch die Volatilität der Börse nicht so irritieren lassen, sondern langfristig denken. Also ja, es gibt sehr viel Grund zur Hoffnung und auf Besserung. Gar keine Frage.
Mhm. Hier im Podcast hatten wir in den letzten Folgen immer wieder das Thema Zinspolitik und vor allem auch die Inflation. Gerade letzteres Thema sorgt immer wieder für ziemlichen Druck unter den Aktien. Papa, müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass die Börse hier jetzt immer negativ reagiert und vielleicht jetzt auch nicht mehr so wirklich nach oben kommt?
Ja, also ich glaube, momentan sind das erstmal nur erste Anpassungsschmerzen. Wir hatten natürlich jetzt gerade aktuell nochmal ziemlich schlechte Inflationsdaten. Dann wurde gerüchteweise berichtet, dass vielleicht die Fed bei einem ersten Zinsschritt bis zu einem Prozentpunkt hochgehen würde. Also ich persönlich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil das würde eigentlich vollkommen der bisherigen Strategie widersprechen. Und das wäre ja auch letzten Endes nicht wirklich Not, weil in der Analyse wissen wir ja alle, wir haben momentan natürlich aus den verschiedenen Faktoren heraus eine überproportional hohe Preisteuerung, die allerdings in der Tendenz sicherlich dann auch aufgrund entsprechender Basiseffekte dann wieder rückläufig sein wird. Also ich glaube auch nicht, dass die Notenbanker hier wirklich, ich sag mal so sprichwörtlich, mit dem Holzhammer losgehen werden, weil sie natürlich immer befürchten müssen, dass dann hier eine negative Tendenz entfacht wird, die sie so schnell dann wieder nicht einfangen können. Was wir natürlich haben, ist nach vielen, vielen Jahren der ultra lockeren Geldpolitik, Jens hat es ja auch schon gesagt, Liquiditätsflutung par excellence für die Märkte, haben wir jetzt, wie gesagt, die Trendwende. In einigen Ländern, in einigen Märkten, wie zum Beispiel Großbritannien, ist auch die Zinswende letzten Endes schon im Gange. Während die EZB ja da wirklich noch sehr, sehr sich zurückhält. Ich habe es letztens irgendwo mal geschrieben, fast so eine Art Arbeitsverweigerung. Es ist halt so, dass der Markt hier sich auf die neuen Gegebenheiten jetzt erstmal kurzfristig einlassen und sich darauf wieder einrichten muss. Und das wird dann in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es dann tatsächlich dann zur Realität wird, eigentlich in der Wirkungsweise immer mehr abnehmen. Wie gesagt, die Börse hat ja im Normalfall immer nur Sorge vor Unsicherheit. Was dann unterm Strich dann rauskommt, egal wie es dann aussieht, damit kann die Börse dann umgehen. Wenn es also zu einer Tatsache geworden ist, dann wird auch im Zweifel neu sortiert werden. Dann werden bestimmte Branchen bevorzugt. Wir haben ja jetzt in diesem aktuellen Szenario zum Beispiel, dass die ganzen Finanztitel jetzt nach oben gespült werden, die ja viele, viele Jahre jetzt unter Ertragsschwäche gelitten haben und jetzt so als Turnaround gesehen werden. Also da sieht man eigentlich letzten Endes, es ist nicht so wichtig, in welche Richtung es geht, sondern es ist eher wichtig, dass der Markt hier gewisse Fakten auf den Tisch bekommt, mit denen er dann am Ende dann auch arbeiten kann. Und deswegen, es wird natürlich in den Schlagzeilen, insbesondere in den Medien, die ja natürlich auch von so einem Eye-Catchern immer wieder leben, werden wir sicherlich die nächsten Monate immer wieder aufs Papier gebracht bekommen, überproportionale Inflation, Preisteuerung, Zinswende und so weiter und so fort. Aber da schließe ich mich jetzt letzten Endes auch an. Antizipationsmechanismus. Wir müssen uns halt mit einem Umfeld generell höheren Zinsniveau am Ende ja, anfreunden. Und das mag einige Depotumschichtungen sozusagen auslösen. Aber unterm Strich würde ich sagen, dass die Börse hat auch in vergangenen Zeiten unter einem steigenden Zinsniveau jetzt ihre Stärke letzten Endes zeigen können.
Ja, jetzt kommen wir mal zu eurem gemeinsamen Steckenpferd. Und zwar schreibt ihr ja zusammen den Börsenbrief Future Money. Der fokussiert sich ja hauptsächlich auf die Zukunftstrends. Eine der ganz großen Investmentthesen hierbei sind ja auch von euch, dass es in der Zukunft mit starken Konvergenztendenzen, dass wir damit zu tun haben werden. Jens, vielleicht könntest du noch mal erklären, was genau dahinter steckt, was man darunter versteht und wo hier die Chancen liegen.
Ja, also das ist mit Sicherheit einer der spannendsten Prozesse, die wir jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten erleben werden. Was wir darunter verstehen, ist ganz einfach, dass Sektoren, die ehemals völlig getrennt voneinander operiert haben oder zu werten waren, dass die sich teilweise sehr intensiv berühren oder auch überlappen. Zum Beispiel in der Automobilbranche war es damals so, Automobil ist ganz klar klassisch eben Herstellung von Automobilen. Und das Automobil verändert sich aber jetzt. Wir gehen weg vom Verbrenner, wir gehen hin zur Elektromobilität und damit einher gehen wir in einen Entwicklungsprozess, wo das Auto jetzt mutiert zu einem Entertainment-Bereich. Ja, es ist wieder nicht nur ein Auto, es ist nicht nur ein Transportmittel, sondern es fallen plötzlich ganz andere Dienstleistungen an. Und damit berührt dann die Automobilbranche einen Sektor, zum Beispiel sagen wir den Mediensektor oder den Chip-Bereich oder eben auch autonomes Fahren, da gehen wir in den Bereich der künstlichen Intelligenz. Also plötzlich öffnet sich die Automobilbranche zwangsläufig, wenn sie überleben will, anderen Technologien und berührt damit andere Sektoren. Das ist übrigens auch der Grund, warum ein Unternehmen wie Tesla zum Beispiel eben sich nicht als reines Automobil, als Automobilkonzern sieht, sondern die sehen sich eben als Technologieträger und Technologiekonzern. Die stellen ihre eigenen Chips her, sie haben eine sehr große Fertigungstiefe, sie stellen auch ihre eigenen Algorithmen her, wenn es um die Programme geht für das autonome Fahren. Und sie stellen auch ihre eigenen Batterien her, sie sind also dort auch auf dem Sektor unterwegs und plötzlich ist Tesla eben kein Automobilhersteller mehr. Und das sehen wir in vielen, vielen Bereichen, wie auch zum Beispiel im Streaming-Bereich. Streaming war bisher immer ganz klar Entertainment, ja, das ist der Ersatz für DVDs oder Kino, Streaming zu Hause. Aber Streaming ist natürlich auch sehr viel mehr. Streaming ist auch zum Beispiel etwas, was in der Medizintechnologie zum Tragen kommt, wenn es darum geht, über längere Distanzen Operationen zu führen. Das könnte man auch eben der Streaming-Technologie zuordnen oder auch das ganze Gaming-Thema ist auch Streaming. Auch das ganze Brumbarium um das Thema Meta, Metaversum, was Facebook ja angestoßen hat. Ja, also das sind unterschiedliche Bereiche, die vormals klar voneinander getrennt waren, die immer weiter dichter zusammenrücken und das bedeutet eben Konvergenz. Und das Schöne daran ist für die Börse, dass wenn es zu solchen Prozessen kommt, dass dann gleichzeitig eben neue Geschäftsfelder entdeckt werden, Synergien können gehoben werden und das verändert natürlich das ganze Bewertungsszenario. Deswegen ist es immer so schwierig, Tesla, um bei dem Beispiel zu bleiben, richtig zu bewerten. Die meisten machen den Fehler, Tesla mit BMW, Daimler und allen anderen zu vergleichen. Und das war jahrelang der Fehler. Und deswegen konnte man sich nicht damit anfreunden, dass Tesla so hoch bewertet ist. Und das ist für uns Analysten natürlich eine schöne Herausforderung, weil es eben bedeutet, dass wir das, was gewesen ist, in Zukunft nicht mehr so 1:1 gilt. Und da bin ich dann auch ganz zuversichtlich, weil das ist genau das, was die Börse eben hier antizipiert und ist auch der Grund, warum die Kurse im Technologiebereich in den letzten 24 Monaten so rasant gestiegen sind. Denn die Krise, also die Corona-Krise, hat diesen ganzen Prozess eben deutlich beschleunigt.
Jens hat gerade schon die Branchen des Automobils genannt und auch künstliche Intelligenz, die dort eine große Rolle spielen wird. Papa, welche Branchen siehst du denn da noch in der weiteren Favoritenrolle?
Ja, also ich glaube, eine zentrale Rolle wird natürlich der ganze Themenbereich Cloud spielen, wobei wir uns nicht nur mit den großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Google etc. oder Microsoft auseinandersetzen müssen, sondern die spannende Frage wird natürlich auch werden, wie dezentrale Cloud-Anwendungen hier ihren Platz finden. Es gibt ja schon jetzt zum Beispiel aus dem Bereich Telekommunikation, Telekom-Ausrüster wie Ericsson und Nokia, die ihre Wachstumschancen vor allen Dingen bei sogenannten Campus-Netzwerken sehen. Also zwar schon gewisse zentrale Netzwerke, die aber meistens nur von einem Unternehmen oder vielleicht von einem entsprechenden Immobilien- oder Fabrikationsprozess genutzt werden. Und hier wird natürlich auch der Sprung dann gehen, nicht nur über die Datenübertragung, sondern natürlich auch über die entsprechend in kleinerem Rahmen zentralisierte Cloud, also die zur Verfügung stellen von entsprechenden Dienstleistungen und Software. Und für die Cloud ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ein anderer Bereich hier, ich sag mal so, auf der Höhe der Zeit bleibt, nämlich das ganze Thema Cybersecurity. Wir haben durch die fortschreitende Digitalisierung einen enormen Sprung auch an digitalen Angriffen, an Hackerangriffen gesehen. Phishing-Mails sind so, ich sag mal so, die Spitze des Eisberges, aber eigentlich gibt es fast, glaube ich, kein Unternehmen auf dieser Welt, was nicht in irgendeiner Weise schon einmal Ziel eines entsprechenden Hacker- oder Datenangriffs geworden ist. Und wenn wir es dazu bringen wollen, dass wir viele, viele Anwendungen halt in die Cloud hochladen und diese entsprechend dezentral nutzen, oder wenn wir im Consumer-Bereich solche Anwendungen wie Mobile Payment etc. anwenden wollen, dann ist Cybersecurity einer dieser Schlüsselfaktoren, wo es eben wirklich State of the Art an Technologie geben muss und da auch wieder dann quasi das Stichwort Konvergenz, denn ohne extrem starke und ja, ich sag mal so, auch vielseitig einsetzbare Cybersecurity-Systeme werden eben die anderen Branchen, die gerade vor allen Dingen eben mit immer mehr Daten zu tun haben, einfach nicht vorwärts kommen. Ja, und dann gibt's natürlich noch einen Bereich, den ich persönlich ja sehr liebe, weil ich den jetzt auch inzwischen seit 30 Jahren begleite, die Biotechnologie. Die hat ja in den letzten Jahren, muss ich mal wirklich sagen, eigentlich ein ziemliches Schattendasein gefristet. Jetzt war sie mal im Umfeld dieser Impfstoffentwicklung wieder nach oben gekommen. Aber man sieht's halt auch, dass es sehr ja frakturiert ist, dass hier die Impfstoffhersteller so eine eigene Klasse gebildet haben, die dann auch an der Börse entsprechend Aufmerksamkeit bekam, während viele andere Biotech-Unternehmen halt so ein bisschen unter den Tisch fielen. Dabei ist das eigentlich heutzutage überhaupt nicht mehr notwendig und in der Perspektive auch nicht mehr vertretbar, denn wir haben hier gerade bei der Behandlung von den großen Zivilisationskrankheiten wie Krebs, wie Bluthochdruck, Kreislauf, Herz, Diabetes, sind eigentlich die klassischen Pharmafirmen inzwischen am Ende ihrer Forschungsmöglichkeiten angekommen. Das heißt, sie müssen da auch in die Biotechnologie hinein. Sie müssen auch das entsprechende Know-how, können sie inzwischen ja auch ankaufen. Es ist deutlich billiger, eine Biotech-Firma mit einem entsprechenden Fokus zu übernehmen, als selber Grundlagenforschung zu machen und dann vielleicht ein Medikament bis zur Reife fortzuführen. Aber Biotechnologie ist halt nicht nur im Medizinsektor tätig, sondern beispielsweise auch in der Landwirtschaft, wo ja natürlich die Effizienz der Landwirtschaft angesichts der immer weiter steigenden Erdbevölkerung oder zunehmenden Erdbevölkerung natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also die Anwendungsmöglichkeiten von Biotechnologie sind inzwischen, also in den letzten 10, 20 Jahren deutlich gestiegen. Auch die Möglichkeiten hier entsprechend auf kleinster Ebene tätig zu werden. Also wir haben in unserem Brief ja zum Beispiel auch das ganze Thema Gene Editing, also die sogenannte Genschere haben wir ja auch schon mal angesprochen, also wo man DNA-Stränge, also Erbgut einfach nach entsprechenden Vorstellungen neu zusammensetzen kann oder was rausschneiden kann. Das sind alles Bereiche, die halt extrem großes Wachstum haben. Die Medizin generell wird immer individueller. Und da sind dann halt die Biotechnologiefirmen am besten prädestiniert. Und auch wenn man als Investor in diesem Bereich lange Jahre ja ein bisschen Trockenbrot essen musste, also ich bin da immer noch dabei zu sagen, also das kann doch was richtig Gutes werden.
Jens, hast du da Ergänzungen?
Eigentlich bin ich im Moment ziemlich fasziniert von dieser, wie eben schon erwähnten, Vision des Metaversums. Das finde ich wirklich ultra spannend. Es ist natürlich alles noch ziemlich vage. Ja, es ist alles noch ziemlich unklar, was da eigentlich gemeint ist. Und so richtig neu ist die Idee ja auch nicht. Das ganze Thema Augmented Reality und die Vermischung von einer virtuellen Realität mit der tatsächlichen Realität ist etwas, was wir schon in den 90er Jahren hatten. Wir hatten ja damals schon Plattformen, Second Life und was wir da alles gesehen haben. Es hat alles nicht funktioniert. Aber es hat nicht funktioniert, weil die Idee schlecht war, sondern es hat einfach nicht funktioniert, weil die Technologie noch nicht so weit war. Wir hatten einfach nicht die Chips und wir hatten nicht die Geschwindigkeit im Kommunikationsbereich. Das ändert sich ja jetzt mit solchen Standards wie 5G. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil es tatsächlich dieses ganze Konglomerat, was wir jetzt hier auch diskutiert haben, Konvergenz und die Veränderung von bestimmten Sektoren und Branchen, nochmals auf die Spitze treibt. Das ist natürlich ein Prozess, der dauert also nicht nur Jahre, sondern wahrscheinlich Jahrzehnte. Also wir reden hier nicht nur das, was jetzt in den 20ern passiert, sondern in den 30ern und 40ern. Aber so war das ja mit dem Internet auch. Ja, als die Anfänge des Internets gekommen sind, das war in Mitte der 90er Jahre, da gab es Leute wie Bill Gates, die gedacht haben, naja, das Internet, das wird wieder verschwinden. Ja, das haben wir alles wieder vergessen. Und jetzt, 30 Jahre später, wissen wir, ohne dem Internet geht's gar nicht. Und so ähnlich sehe ich die Entwicklung mit dem Metaversum auch. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man da das ganze Thema auf dem Radar behält, weil da fast alle Wirtschaftsbereiche, also wirklich alle Wirtschaftsbereiche betroffen sind. Es gibt keinen Wirtschaftsbereich, der sich dem dann widersetzen kann. Und das finde ich unfassbar dynamisch.
Mir macht das Metaverse immer noch ein bisschen Angst. Ich hatte es in den letzten Folgen schon mal gesagt, irgendwie die Vorstellung, dass wir in einer virtuellen Welt leben, finde ich ein bisschen beunruhigend, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht. Jens, hast du da eine Meinung zu?
Ja, das ist schon so. Es ist natürlich auf der einen Seite beunruhigend, weil es natürlich fremd ist. Ja, und es birgt natürlich Chancen wie auch Risiken. Ja, Carsten hat es ja gerade gesagt, das ganze Thema Cybersecurity spielt natürlich dort eine immense Rolle. Ja, wenn man sich vorstellt, dass man also in sozusagen zwei Welten unterwegs ist. Was wir aber eigentlich heute auch schon sind. Also wenn man es mal genau nimmt, findet ja ein Großteil unseres täglichen Lebens auch jetzt schon online statt. Zwar mehr oder weniger im Bildschirm. Ja, das ist schon richtig. Aber es ist nun mal so. Wir machen viel mit dem Handy, iPad, Laptop. Gerade in der Corona-Zeit haben wir das gesehen. Und wenn man sich das ganze Bildungssystem mal anschaut, dann kann man sich ja wunderbar vorstellen, wie eine Schule der Zukunft aussieht. Jetzt sage ich nicht, dass das gut ist. Ich sage nicht, dass wir ein virtuelles Klassenzimmer unbedingt präferieren sollen gegenüber einem normalen Klassenzimmer. Aber es gibt einfach bestimmte Situationen im Leben, bestimmte Anwendungen, wo das einfach wunderbar funktionieren kann. Und es erweitert einfach den Horizont. Und wir hatten damals auch Angst vor dem Internet, wenn du dich erinnerst. Ja, früher gab es auch viele Leute, die gesagt haben, oh, das mit dem Internet und allein schon das ganze Online-Banking, ja, da haben alle gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und elektronische Zahlungsprozesse ist heute natürlich Standard und heute ist das überhaupt gar keine Bedrohung mehr. Also ich denke, es ist immer das Gleiche, wenn etwas Neues, Fremdes kommt, dann sind wir mit gemischten Gefühlen unterwegs, aber am Ende des Tages gewinnt der Fortschritt und ich glaube schon, dass in dem Metaversum auch dort mehr Chancen und Erweiterungen stehen als Risiken. Ja, das glaube ich schon. Also ich fände es faszinierend, die Vorstellung mit einer Brille durch die Gegend zu laufen und dann eine Konvergenz von Realität und virtueller Realität zu erleben, finde ich gar nicht so verkehrt.
Ja, Papa, treffen wir uns demnächst zum Weihnachtsessen im Metaverse, spare ich mir die Kilometer nach Berlin.
Ja, aber ich sag mal so, ich glaube, das Metaverse wird sehr, sehr viele und spannende und attraktive Angebote machen können. Ich hoffe trotzdem, dass die Menschheit es nicht verlernt, selber direkt sozial noch zu interagieren. Ja. Also in der Hinsicht lieber das Weihnachtsessen mit dir am gleichen Tisch als mit Brille auf.
Aber vielleicht komme ich dann als virtueller Gast dazu und bin auf dem
wieder weg. Klassischen Entenbraten oder Gänsebraten nicht schmecken. Also. Ja.
Das Schöne ist, ihr könnt mich ja dann auch ganz schnell wieder ausladen, ne, wenn ihr mich haben wollt.
Ja, okay. Gibt Vor- und Nachteile. Ja. Ja. In den letzten 99 Folgen unseres Podcasts hatten wir die diversesten Branchen besprochen, die der Markt gehypt oder gefloppt hat. Und gerade auch mit dem Beginn der Corona-Pandemie ist besonders eine Branche in unseren Fokus auch gerückt, und zwar die der Reisen. Ist ja eigentlich so gut wie auf den Nullpunkt gefahren worden am Anfang der Pandemie. Damals hatten wir noch darüber spekuliert, ja, ist mal eine kurze Flaute, das wird aber wieder nach oben gehen. Wenn man das jetzt mal so 2 Jahre später beobachtet, zuckten die einzelnen Werte zwar immer mal wieder, wenn es Öffnungsperspektiven gibt, aber alte Höchststände werden bislang nicht erreicht. Wie geht's denn damit weiter jetzt?
Ja, also ich glaube schon, dass die Reisebranche in der Perspektive natürlich wieder zu gewisser Normalität zurückgehen kann. Was wir sicherlich nicht gesehen haben oder auch nicht so erwartet haben, ist, dass es so lange dauert. Also wir haben ausgehend, wie gesagt, von der Corona-Pandemie mit den entsprechenden Reiserestriktionen, hatten wir natürlich quasi eine Vollbremsung in der gesamten Branche, egal was jemand da gemacht hat. Aber wir sehen halt auch, dass jetzt, nachdem in immer mehr Ländern hier entsprechende Restriktionen aufgehoben werden, beziehungsweise entsprechende Perspektiven geschaffen werden, dass hier schon das Geschäft so sich langsam wieder erholt. Allerdings merken wir eben auch, es hat sich in gewisser Weise schon ein bisschen was geändert. Wir haben beispielsweise bei den Fluggesellschaften, dass die Flugauslastung, die ist relativ gering. Die hat sich zwar wesentlich verbessert, aber wie gesagt, an bisher Vorkrisenniveau ist hier nicht zu denken. Insbesondere die Branche der Kreuzfahrtschiffe ist ein ganz schwieriges Thema. Die entsprechenden Firmen kündigen zwar immer an, dass sie jetzt nach und nach immer mehr Schiffe wieder in Dienst stellen. Also jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen hatten beispielsweise die beiden Marktführer Royal Caribbean und Carnival entsprechende Ankündigungen gemacht. Aber da bewegen wir uns immer noch bei, ich sag mal so knapp 60, rund 70% des Vorkrisenniveaus an Kapazitätsauslastung. Und wir sehen auch, sobald irgendetwas passiert, zum Beispiel bei TUI Cruises, die haben jetzt ganz kurzfristig eine Karibikreise mit Schiff 1 oder Mein Schiff 1 heißt das, glaube ich, abgesagt. Und bei Mein Schiff 2 auch eine Karibikreise, haben sie im Prinzip einen Großteil der Passagiere, der gebuchten Passagiere jetzt ausgeladen. Also die Kreuzfahrtbranche hat da extreme Angst, dass durch irgendwelche neuen Ausbrüche sie wieder zurückgeworfen werden. Das ist für die Unternehmen an sich jetzt nicht mehr das große Problem. Also die haben in den letzten 2 Jahren eine erhebliche Anpassung ihrer Kapazitäten gemacht, auch Schiffe ausgemustert, haben sich selber auch mit Kapital vollgesogen. Also die könnten theoretisch gesehen sicherlich auch nochmal 12 Monate mit entsprechendem Stillstand überleben. Aber das bringt natürlich der Börse jetzt keine Perspektive. Deswegen dümpeln diese Aktien so ein bisschen immer noch nach dem anfänglichen Plus jetzt. Also es fehlt da einfach so der richtige Aufwärtsimpuls. Andere Story ist natürlich dann eher so im, ich würde es jetzt fast schon als Low-Level bezeichnen, nämlich die Buchungsagenturen, die Buchungsplattformen im Internet. Denn,
so wie Booking zum Beispiel?
So wie Booking.com. Wir hatten jetzt in der letzten Ausgabe haben wir Despegar.com empfohlen. Das ist auch eine Reiseplattform oder Buchungsplattform aus Südamerika. Und also das sind eigentlich die jetzt schon profitieren können, dadurch, dass eben die Menschen sich langsam wieder an das Reisen herantasten. Nicht unbedingt die großen Fernreisen, aber eben so Kurz- bis Mittelstrecke. Und das ist letzten Endes schon mal ein Ansatz. Also wir werden in der Branche, werden wir hier wirklich, denke ich mal, auch so wie es bei den Reiseöffnungen stufenweise vorangeht, werden wir auch in der Branche selbst eine gewisse Stufenerholung sehen. Und da sind halt, wie gesagt, diejenigen mit einer geringen Kostenbasis, wie zum Beispiel die Buchungsplattform, natürlich eher in der Favoritenrolle als die dicken Schiffe im sprichwörtlichen Sinne wie die Kreuzfahrtgesellschaften.
Ja, jetzt hast du ja schon mal so ein bisschen aufgefächert, wie vielseitig die Reisebranche eigentlich ist, ne? Wir haben Reisedienstleister, wir haben Flugzeugbauer, wie zum Beispiel auch eine Airbus, wir haben Airlines, wir haben Kreuzfahrtschiffe, ist ja wirklich ziemlich breit gestreut, diese Branche. Auf welche Schwerpunkte würdest du denn jetzt dein Pferd setzen, wenn du ein Pferd setzen könntest?
Ja, also wenn das Pferdchen willig ist, dann auf jeden Fall erstmal bei den Flugzeugbauern, weil die zeigen schon seit einigen Monaten hier wirklich ganz anspruchsvolle beziehungsweise sehr zufriedenstellende Erholungswerte, was die Bestellungen angeht, was auch die Auslieferung angeht. Da gibt's ja diesen Wettbewerb zwischen Boeing und Airbus, wobei auch Anleger so die kleinen nicht vergessen sollten, wie zum Beispiel die brasilianische Embraer, die machen Mittelstrecken-Jets. Die kann man sich da sicherlich auch mal angucken. Und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Buchungsplattform, was die Kreuzfahrtschiffe angeht, da würde ich, wie gesagt, noch ein bisschen Zurückhaltung üben. Genauso letzten Endes ja auch wie bei den großen Veranstaltern. Zum Beispiel TUI hat jetzt gerade Zahlen bekannt gegeben. Die sind eigentlich gar nicht schlecht ausgefallen. Also man konnte da den Verlust deutlich reduzieren. Aber man sieht auch, da sind noch einige Aufräumarbeiten zu tätigen. Also man will ja jetzt letzten Endes bei TUI jetzt in einem ersten Zug zum Beispiel 700 Millionen Euro Staatsgeld wieder zurückzahlen. Aber man hat gleichzeitig auch wieder angekündigt, dass wahrscheinlich ein Teil dieser vorherigen Staatshilfen in Eigenkapital, also sprich in eine richtige Staatsbeteiligung umgewandelt werden könnte. Also die Rede ist von 25% plus einer Aktie. Und machen wir es nicht vor, also der Markt mag keine Unternehmen in Staatsbesitz, weil letzten Endes im Zweifel der Staat immer bremsen wird. Und wir haben es bei vielen Unternehmen oder wir sehen es bei vielen Unternehmen, die jetzt aus der Flaute herausgekommen sind, fundamental wieder Stärke gewonnen haben. Die versuchen natürlich jetzt den Aktionären auch ein bisschen was zurückzugeben, entweder über Dividenden oder über Aktienrückkäufe. Und bei einem Unternehmen wie TUI, wo der Staat dann vielleicht mit am Tisch sitzt, glaube ich, wird das so schnell nicht passieren, beziehungsweise wird der sicherlich eher als Bremser wirken, wenn es zum Beispiel über neue Akquisitionen geht. Also da bin ich noch sehr, sehr zurückhaltend. Wie gesagt, generell, wenn die Reisebranche gut performt und weitere Öffnungsperspektiven bekommt, wird auch eine TUI nach oben gespült werden. Aber das ist dann eher so dieses ich auch. Und nicht, dass da hier eine eigenständige Story entwickelt werden kann. Und ich sag mal so, als Anleger hat man so viel Auswahl, dass man hier letzten Endes nicht nur die Mitläufer sich raussuchen muss, sondern da kann man sicherlich dann auch diejenigen eher erstmal heranziehen, die auch wirklich eine richtig handfeste Story zu bieten haben.
Jens, nächste Frage geht an dich. In den letzten 2 Jahren war auch eine Branche, die wir eigentlich immer wieder hatten, die der Energieversorgung. Egal ob Solar, Windkraft oder auch das Top-Thema des letzten Jahres Wasserstoff, was sich dann halt doch eher als ein Flop herausgestellt hat. War auf jeden Fall ziemlich viel Bewegung drin. Wo siehst du hier bei den einzelnen Energieversorgungen Perspektiven? Hast du da vielleicht auch einen Favoriten?
Oh, das ist natürlich schon ein sehr, sehr breites Thema, ein sehr komplexes Thema vor allen Dingen und auch eins, was man wirklich nur auf lange, lange Frist spiegeln kann und sollte. Denn es sind so unfassbar viele Einflüsse und Variablen, die jetzt hier eine Rolle spielen. Und jetzt nicht nur die Frage, ob jetzt Sonne, Wind oder Wasserstoff oder andere Formen der Energie jetzt hier die Lösung sind, sondern es geht auch um politische Entscheidungen, es geht um Prozesse, es geht um immense Gelder, die investiert werden müssen. Es geht auch darum, bestehende Strukturen in Frage zu stellen. Man sieht ja die ganze Diskussion zum Beispiel mit Nord Stream 2. Also dieses Thema Energie ist wahnsinnig spannend, gar keine Frage. Und es wird auch sicher sehr schwierig sein zu sagen, okay, da sind die Gewinner und da sind die Verlierer. Das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht so klar sagen. Wir wissen, wir wollen den Wandel und dieser Wandel findet global statt. Und gegenwärtig haben wir eine Situation, wo ja auch die regionalen Unterschiede noch recht ausgeprägt sind. Zum Beispiel in Amerika, die Amerikaner schalten ja gerade erst seit einigen Jahren um auf Wind und Solar. Wir Europäer waren da schon ein bisschen früher unterwegs. Und das ist natürlich für die amerikanischen Unternehmen, die amerikanischen Solarunternehmen, die vor Ort am Markt operieren, natürlich eine gute Chance, erstmal das Nachholspiel darzustellen. Ja, deswegen sind Amerikaner amerikanische Solarwerte sicherlich zu beobachten. Wir haben ja auch da die Infrastrukturpakete durch die Regierung und den politischen Willen, dort auch etwas zu tun. Also das kann man auf jeden Fall schon mal jetzt ins Depot mit aufnehmen. Aber damit ist natürlich nicht die Frage beantwortet, wie geht's weiter. Ja, und wir wissen, dass wir einfach die große Herausforderung haben, die Atomkraftwerke zu ersetzen. Hier ist das große Thema Grundlast. Ja, welche Energiequelle kann uns denn 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer die gleiche Grundlast bereitstellen? Gegenwärtig war das eben nur die Atomkraft, natürlich auch Kohle und auch Gas, gar keine Frage. Aber wir wollen ja weg von den fossilen Energien und auch von den Atomkraftwerken, Ausnahme Frankreich. Warum macht Frankreich das? Weil es im Moment noch keine Alternative gibt. Ja, das ist eben das große Thema. Und gegenwärtig geht es darum, ein Netzwerk zu schaffen, ein System zu schaffen, womit man mit vorhandenen Solar- und Windkraftwerken, die dann auch noch ausgebaut werden sollen, es irgendwie hinbekommt, den Anteil erneuerbarer Energie nach oben zu schrauben. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr teures Unterfangen. Und man, ich glaube, da fehlt auch noch ein Baustein. Ich persönlich favorisiere ja da immer hier noch die Erdwärme und die Geothermie. Wir wissen, dass unter unseren Füßen extremst viel Energie produziert wird und sicherlich noch für einige Milliarden Jahre. Nur haben wir bisher noch keine Technologie gefunden, die es uns erlaubt, diese Energie zu heben, und zwar dezentral, also komplett ortsunabhängig. Aber da bin ich zuversichtlich, dass da in den nächsten Jahren noch neue Technologien kommen werden. Und das wäre dann tatsächlich eines von diesen Bausteinen, welches man als Anleger dann auch beobachten sollte. Denn dann wäre das Bild rund. Und in der Zwischenzeit wäre ich jetzt auch vorsichtig zu sagen, dass Wasserstoff zum Beispiel ein Flop war. Es war unheimlich viel Hype drin, große Erwartungshaltung. Ich glaube auch fest daran, dass Wasserstoff eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Gar keine Frage. Das ist so. Aber der Weg dahin ist eben genauso beschwerlich wie der Weg hin zur Elektromobilität. Ja, wir sehen ja erst jetzt, dass die Elektromobilität sich anfängt durchzusetzen, und genauso wird es mit Wasserstoff auch sein. Es wird erstmal regionale Lösungen geben und dann gibt es überregionale Lösungen. Also es sind Prozesse. Deswegen würde ich auch die Wasserstoffaktien, die jetzt in den letzten 2 Jahren so gespielt worden sind, nicht, ob Ballard Power, Plug Power und Nel Asa und wie sie alle heißen, also die würde ich definitiv noch nicht abschreiben. Ja, definitiv nicht. Da ist noch sehr viel Erwartung drin. Also ich würde auch jetzt noch sagen, günstig sind sie nicht. Und ich würde sie jetzt im Moment auch noch nicht unbedingt aufnehmen. Aber wir müssen sie auf jeden Fall beobachten. Das ist gar keine Frage.
Gibt es denn im Energiesektor generell Themen, die man sich nochmal abseits der reinen Versorgungsfrage genauer anschauen sollte?
Ja, natürlich. Es gibt natürlich jetzt auch Möglichkeiten, die Effizienzen zu steigern. Ja, wir haben ja nun Energie, also es ist ja Energie vorhanden, und wenn wir den Wandel wollen, dann ist es natürlich auch sinnvoll, darüber nachzudenken, wie die vorhandenen Quellen effizienter genutzt werden können. Egal, ob das jetzt Grid Management ist oder andere Steuerungsmöglichkeiten. Und da gibt es natürlich viele Unternehmen, die sich spezialisiert haben darauf, wie man Energie besser managt und wie man auch nachhaltiger mit Energie umgehen kann. Und das fängt bei Recycling an, und das hört auch irgendwo auf, bis in den Chip-Bereich. Ja? Auch künstliche Intelligenz hat hier übrigens etwas eine sehr wichtige Rolle. Ja? Und da sind wir wieder bei Konvergenz. Ja? Künstliche Intelligenz findet sich überall. Und da ist es natürlich schon zielführend, jetzt eben auch sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen. Wir haben sie auch in unserem Börsenbrief Future Money schon letztes Jahr mal thematisiert. Ja? Wir nennen das ja Smart Energy. Und das kann man natürlich wunderbar integrieren ins Depot, und das beweist eben auch, dass das ganze Thema sehr, sehr vielschichtig ist.
Ja, du hast den Future Money gerade schon mal kurz angesprochen. Die Themen, die wir gerade besprochen haben, sind natürlich alles Zukunftstrends, die ihr auch im Future Money betrachtet. Wenn ihr, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, noch nicht den Future Money mal probeweise abonniert habt, dann macht es doch gerne jetzt. Schreibt gerne eine E-Mail an info@börse-global.de oder geht auf unsere Internetseite www.börse-global.de. Dort könnt ihr 4 Ausgaben völlig kostenfrei testen von unserem Börsenbrief und seht und lest dort natürlich weitere Meinungen von den beiden hier. Als nächstes kommen wir mal zu einer ganz allgemeinen Frage gerichtet an euch beide. Wie wählt ihr eigentlich eure Aktien aus, die ihr für empfehlenswert haltet?
Ich hänge ein Kursblatt an die Wand, nehme ein paar Pfeile, werf die Pfeile und warte, wo die Pfeile landen.
Aber dann hast du aber eine sehr hohe Trefferquote.
Also man muss dazu da sagen, ist nicht die schlechteste Methode, wenn man das so
weiß. Es gab mal eine Studie dazu, das ist, glaube ich, in den 80er Jahren gewesen. Da ist das tatsächlich mal getestet worden. Man hat also, ich glaube, das war sogar ein Affe. War das nicht ein Affe, Carsten? Ich
glaub, ja.
Das war man hat also wirklich ein Kursblatt des Wall Street Journal an die Wand getackert und hat sich ein paar Darts geholt und dann hat man auf dieses Kursblatt geworfen und da, wo die Pfeile gelandet sind, diese Aktien wurden dann gekauft. Und die Performance, die daraus entstanden ist für dieses Depot, war tatsächlich nicht schlechter, in Teilen sogar besser als das, was die Profis an der Wall Street in einem Jahresverlauf erwirtschaften konnte. Ja, also, ich will damit unsere Analysten Analysekompetenz nicht in Frage stellen. Vielleicht beantworte ich die als erstes mal. Ich habe sie ja eben schon spaßeshalber beantwortet. Aber für mich ist immer wichtig, dass wir erstmal erkennen, wie Nachfragemärkte und Storys sich entwickeln. Die Börse ist letztendlich ein Spiegelbild unserer selbst. Wir sind die Verbraucher. Wir sind die Konsumenten. Wir entscheiden letztendlich, für was wir Geld ausgeben. Und egal in welchen Bereichen. Ja, und deswegen ist es da mal wichtig zu wissen, wo entstehen Trends? Was verändert die Gesellschaft? Was sind die Entwicklungen, die wir alle schätzen, die wir erwarten? Und darauf reagieren Firmen und darauf reagiert natürlich dann auch die Börse. Und wenn die Story schon im Entstehen interessant und, ich sag mal, sexy ist, dann ist das schon mal ein guter Aufhänger. Ja, und dann muss man sich anschauen, welche Unternehmen beschäftigen sich mit dieser Story, wer investiert dort und ist das griffig umgesetzt, sind das gute Produkte, gute Dienstleistungen, ist das Management gut, ist die Strategie gut, sind die Unternehmen strukturiert und aufgestellt und ist es glaubhaft, dass sie den Markt bedienen können. Und daraus ergibt sich dann eben das ganze fundamentale Rahmenbild. Wie sind die Umsatzentwicklungen? Wie sind die Gewinnentwicklungen? Wie wird mit dem Geld investiert? Forschung und Entwicklung ist immer sehr wichtig. Und daraus wird das Bild immer griffiger. Und das ist genau das, was die Börse ja auch immer versucht einzupreisen. Die Börsekurse, die Kurse, die wir heute an der Börse sehen, sind immer die Zukunft. Nie die Vergangenheit. Es ist immer nur die Zukunft. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, ob das Unternehmen dementsprechend gut ausgerichtet ist. Ja. Hm. Und was der Markt dazu nennt, also die Analysten und alle anderen, zum Beispiel jetzt das Thema Facebook, ja, haben wir eben in diesem Podcast erwähnt. Facebook ist jetzt abgestraft worden. Es gibt einige, die an dem Metaversum zweifeln und der ganzen Strategie zweifeln. Okay, das ist ja auch erlaubt. Aber mich interessiert tatsächlich, was passiert denn bei Facebook? Ja, was wird denn da entschieden? Und welche Entscheidungen werden da getroffen? Und man sieht das dann an den Quartalsergebnissen, ob es dann tatsächlich auch greift. Und deswegen ist es meines Erachtens, wie gesagt, ich bin schon lange dabei, in Zukunft nicht mehr so ganz so einfach, wie das in der Vergangenheit gewesen ist, dass man sich nur die Fundamentaldaten anschaut und dann sagt, oh, ist eine Aktie, ist jetzt teuer oder ist sie nicht teuer? Das ist nur eine Facette. Ja, und das haben wir jetzt eben in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Seit dem neuen Markt haben wir diese Diskussion. Ja, immer wieder und immer wieder wird diskutiert, die Aktien sind zu teuer, die sind zu teuer, die sind zu teuer, das ist eine Blase, die muss platzen, platzen, platzen. Nein, muss überhaupt nicht platzen. Sie wird auch nicht platzen. Das ist eigentlich keine Blase, weil wir es eben im Gegensatz zum neuen Markt eben nicht mit virtuellen Geschichten zu tun haben, sondern wirklichen volkswirtschaftlichen Entwicklungen. Und deswegen ist für mich, damit höre ich dann auch auf, Story erstmal wichtig, dann kommen die Zahlen und dann kann ich erkennen, ob im Markt sowohl Produkt und Dienstleistungen auch ankommen. Und wenn das immer und immer wieder der Fall ist, dann bleibe ich da ganz entspannt und lasse mich von der Volatilität der Börse mit Sicherheit nicht aus der Ruhe bringen.
Hm. Papa, also, Affe mit Dartpfeilen oder Fundamentalanalyse mit Story?
Ja, also ich bin da in der Hinsicht im Prinzip genauso gestrickt. Ich bin auch lieber erstmal an der fundamentalen Ecke tätig, wobei ich sagen muss, auch auf Privatanleger, also jetzt nicht irgendwelche Analysten oder großen Investoren, sollten sich eigentlich immer bei der Auswahl ihrer entsprechenden Objekte zum Investieren so die eine oder andere Frage stellen. Erstmal natürlich verstehe ich das Geschäftsmodell, was dahinter steht. Es gab mal einen Fondsmanager, Peter Lynch, der hat so ein bisschen das propagiert, kaufe nur das, was du selber kennst. Also wenn du einen Bleistift in der Hand hast, guck dir mal an, von wem der Bleistift ist. Und du kannst dir sicher sein, viele andere schreiben auch mit dem Bleistift und dann kaufst du die Aktie. So mal ganz grob übersetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich wirklich klar sein soll, was das jeweilige Unternehmen tatsächlich macht. Ich meine, man muss da nicht jetzt in jegliche feine technische Einzelheit hineintauchen. Aber wenn man nicht mal den Grundgedanken ohne ein Doktorstudium versteht, dann sollte man letzten Endes die Finger von lassen, weil dann versteht man nämlich auch nicht, was eventuell für Risiken in so einem Investment stecken kann. Und um das jetzt mal zu dem, was gerade Jens auch gesagt hat, weiter zu spinnen. Wir haben, wie gesagt, große technische, gesellschaftliche Trends. Wir haben viele Unternehmen, die auf diese Trends aufspringen, die diese Trends auch gestalten. Das ist mitunter gar nicht mal so kompliziert. Also wenn jemand, wir hatten gerade das Thema Solar, wenn jemand so einen Wechselrichter herstellt für Solarpanels, um das sozusagen ins Hausnetz einzuspeisen, ich muss nicht wissen, wie der Wechselrichter jetzt im Einzelnen funktioniert. Ich muss nur wissen, das ist ein essentieller Bestandteil dieser ganzen Anlage. Und so geht das bei vielen, vielen anderen Technologien genauso. Und wenn man das verstanden hat, was diese Gesellschaft macht und man verstanden hat, okay, wo liegen jetzt da die Wachstumschancen, wo liegen eventuell aber auch die Risiken, entweder zum Beispiel aus politischer Regulierung oder eben aus dem Wettbewerb, weil es zum Beispiel relativ niedrige Eintrittsschranken gibt in der jeweiligen Branche oder eben vielleicht auch sehr hohe. Wenn man das halt verstanden hat, dann guckt man sich die Zahlen an. Und wie gesagt, da gebe ich auch Jens nochmals recht. Es ist eigentlich nicht wirklich die Frage, ist etwas zu teuer oder ist es zu billig? Das ist eine Frage dann vom Timing her. Wenn man aber sieht, hier ist eine generelle Wachstumschance, eine langfristige Wachstumschance. Und wir propagieren ja auch im Technologiesektor und auch wenn wir uns mit eher spekulativen Werten umtun, propagieren wir ja trotzdem, der große Gewinn, die große Rendite bekommt man bei nachhaltiger Anlagestrategie. Also das heißt nicht in der einen Woche rein, in der anderen Woche raus. Man muss natürlich immer wieder absichern, ist klar, um gewisse größere Marktverwerfungen abzufedern. Aber in der Tendenz, wenn ich einmal die Analyse gemacht habe und verstanden habe, was das Unternehmen macht und sage, okay, da ist wirklich Pfeffer drin und eine Chance drin, dann reden wir dann auch mitunter über längere Anlagehorizonte. Und wie richtig das ist, kann man ja heutzutage vor allen Dingen auch an den Big Playern im Tech-Sektor wie Apple, wie eine Alphabet, eben aber auch letzten Endes auch Facebook etc. sehen, dass hier wirklich die Zeit letzten Endes die Rendite macht. Timing ist immer wieder eine schöne Angelegenheit, um zum Beispiel nachzukaufen, vielleicht mal auch ein paar Gewinne mitzunehmen, und das Depot auszutarieren, weil wir müssen ja auch immer darauf achten, dass ein Einzelwert oder so ein Cluster von Werten nicht zu großes Gewicht hat. Bringen, damit man jetzt da nicht ein gewisses Clusterrisiko bekommt. Aber für die ursprüngliche Entscheidung ist halt, wie gesagt, auch die Story und die Fundamentaldaten das Wichtigere.
Ja. Wie sieht es denn mit einer möglichen Dividendenstrategie aus? Spielt die bei der Auswahl auch eine Rolle für euch?
Also im Technologiesektor eher weniger. Also da gibt es relativ wenige, die etwas ausschütten, was man als, ich sag mal so, vernünftig ansehen kann. Aber das muss ja auch nicht sein. Also da ist es ja im Technologiesektor ist es ja wichtiger, dass das Geld, was verdient wird, der Cashflow, wieder investiert wird in neues Wachstum. Natürlich ist es schön, wenn man Gewinne schreibt, aber das ist jetzt nicht das Muss. Also eine Dividendenstrategie ist dann eher so im klassischen, im Value-Bereich, wobei wir ja natürlich auch viele Technologiewerte, wir hatten das letztens auch gerade geschrieben, wir haben ja inzwischen auch viele Technologiewerte, die ja eigentlich inzwischen schon Value sind. Aber dennoch ist eine Dividendenstrategie, sollte immer Bestandteil sein einer gesamten, ich sag mal so, eines gesamten Vermögensmixes, also der Asset Allocation. Asset Allocation heißt ja letzten Endes nichts anderes, als dass man seine sprichwörtlichen Eier nicht in einen Korb wirft, sondern eben in andere Vermögensklassen auch investiert, sei es nun Anleihen, sei es Edelmetalle, sei es Rohstoffe. Und im Aktienbereich gehört halt eine Dividendenstrategie, glaube ich, immer auch zu einem Teil mit dazu, weil sie halt ein gewisses passives Einkommen garantiert. Wir haben ja jetzt gerade in den nächsten Monaten die Dividendensaison und da gibt's ja auch ein paar sehr schöne Ausschüttungsquoten inzwischen. Also nicht nur, dass die Dividenden generell angehoben werden, so zumindest die aktuelle Schätzung, sondern dass durch die zurückgekommenen Kurse natürlich auch die Dividendenrenditen für Neueinsteiger sehr attraktiv erscheinen. Also in der Hinsicht, im Aktienbereich würde ich immer sagen, ein paar Dividendentitel, um eine gewisse Basis zu haben, sollte man sich auf jeden Fall mit ins Depot legen.
Mhm. Okay, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an euch da draußen richten, dafür, dass ihr uns die letzten 100 Folgen begleitet habt. 2 Jahre machen wir das Ganze jetzt hier schon. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Es ist unser Hobby, es macht uns Spaß, Papas und mein gemeinsames Projekt. Ja, vielen Dank, dass wir das machen dürfen, machen können und dass uns auch ein paar Leute da draußen zuhören. Ja, Jens, danke auch an dieser Stelle an dich, dass du hier heute in unserer 100. Folge mit dabei warst. Warst ja auch schon in ein paar vergangenen Folgen mit dabei. Immer wieder schön, dich hier mit dabei zu haben.
Ja, danke schön. Macht mir auch sehr viel Spaß.
Sehr schön. Das soll es für heute dann auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann.
Ja, macht's gut.
Tschüss.